Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Auf dem Seil heißt der dritte und letzte Teil der Trilogie um den IT-Spezialisten Darius Kopp von Theresia Mora. Die Büchnerpreisträgerin hat ihrem Helden drei Bücher gewidmet, weil, wie sie sagt, die Geschichte so viel hergab, dass ein Buch dafür nicht gereicht hätte. Sie lässt Darius Kopp im ersten Teil mit dem Titel »Der einzige Mann auf dem Kontinent« seinen Job verlieren und im zweiten dann auch noch seine geliebte Frau Flora. Für dieses Buch, das 2013 und damit 4 Jahre nach dem ersten Teil erschien, wurde Theresia Mora mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Mit dem Verlust seiner Frau, die Selbstmord begangen hat, bricht für Darius Kopp alles zusammen. Er kappt die Bezüge zu seinem früheren Leben in Berlin und fährt durch halb Europa, um einen passenden Ort für die Urne mit Floras Asche zu finden, die er schließlich im Ätna bestattet. Hier auf Sizilien setzt ein Jahr später der dritte Band ein, auf dem Seil. Kopp ist ein Aussteiger geworden, doch dabei belässt Mora es nicht. Ihr Held wird einen inneren Wandlungsprozess vollziehen und dabei die Trauer um seine Frau langsam hinter sich lassen können. Seine Familie kommt wieder ins Spiel, zu der er den Kontakt abgebrochen hatte, weil diese Flora nicht mochte. Und nach Berlin wird er schließlich zurückkehren. Eine wichtige Rolle spielt seine 17-jährige Nichte Lore, wenn Darius Kopp versucht, ins Leben und in die Gesellschaft zurückzufinden. Dieses Buch war für mich eines der Highlights des vergangenen Bücherherbstes. Sie hören deshalb an dieser Stelle das Gespräch, das ich auf der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa mit der Autorin geführt habe, um unter anderem zu erfahren, was sie an dieser Figur gereizt und wie sie gefunden hat. Doch zunächst geht es um den Beginn des dritten Teils auf Sizilien. Frau Mora, Sie haben ihn sozusagen sich selbst überlassen eine Weile und jetzt beginnt der neue Teil, der dritte Teil mit dem Satz: Ich kann nicht anders als glücklich zu sein. War das also sozusagen der richtige Zeitpunkt für Sie, um den Faden wieder aufzunehmen?
In dem Moment, wo er glücklich wird? Ich glaube, der Anfangssatz ist deswegen so, weil ich glaube, dass der Satz ist, der Darius Kopp am genauesten beschreibt. Also er hat diese Glücksbegabung oder diese Glücksfähigkeit, die seiner verstorbenen Frau so zur Gänze fehlte, woran sie dann am Ende auch gescheitert ist.
Sie war depressiv.
Ja, sie war depressiv und sie hat dann auch Selbstmord verübt an einem Punkt, wo sie dachte, das wird niemals besser, niemals mehr. Und Darius Kopp ist so, er geht durch, auch durch große Verluste, durch Scheitern, durch Misserfolge, durch diesen sehr großen Verlust seiner Frau, durch eine lange Trauerphase, durch eine lange Phase der Orientierungslosigkeit und findet aber doch immer wieder zu diesem Punkt zurück, wo er sagt, es ist okay. Ja, also ist, man könnte sagen, er ist hier auch in einer Situation, wo er weiterhin nichts hat. Ja, also er kann nichts vorweisen, er hat kein Besitz, kein Status, er ist ein Niemand in der Fremde und dennoch hat er dieses Bewusstsein für sein eigenes Glück. Also er ist in der Lage, das überhaupt wahrzunehmen.
Inzwischen wieder, muss man sagen, denn er hat ja 2 Jahre sehr stark um seine Frau getrauert. Was ich mich gefragt hat, er ist ja nun auf Sizilien, wie Sie sagen, gestrandet. Kann man sagen, er ist ein klassischer Aussteiger. Er arbeitet zur Zeit, an der wir beginnen, also in der das Buch beginnt, in einem Hotel als Hilfsarbeiter, hat ein Techtelmechtel, was aber nicht so richtig glücklich ist, mit einer Frau dort, mit der Besitzerin. Also wie würden Sie ihn beschreiben in dieser Situation?
Tatsächlich habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, was macht er da, ein bisschen nachgelesen über Aussteiger. Allerdings ist er nicht einer, der sich das vorgenommen hat. Also der klassische Aussteiger sagt ja, ich habe genug davon. Mitunter hat der klassische Aussteiger auch ein Burnout und er sagt so, und jetzt lebe ich anders. Und ziemlich viele dieser Leute, wenn sie Geld verdienen müssen unterwegs, besonders in früheren Zeiten, wo sie nicht vom Bloggen leben konnten, landeten dann in solchen Jobs. Ja? Dort, wo andere Urlaub machen, aber dann haben sie da nicht Urlaub gemacht, sondern waren quasi welche von den Einheimischen, ja? Und haben da Arbeiten gemacht. Und deswegen, also das sind die Arbeiten, die man machen kann, wenn man woanders ist und willig. Und deswegen macht er das auch. Aber der Darius Kopp hat sich dazu im Grunde nicht wirklich entschieden. Ja? Also der Darius Kopp als solcher, es ist auch sehr typisch für ihn, ist, er wird irgendwo hingespült und bevor ihm nicht jemand von außen gesagt hat, jetzt du das und das, dann bleibt er dann dort. Also es ist eher so seine Antriebslosigkeit, die dazu führt, dass er die Situation annimmt, die ihm offeriert wird.
Warum haben Sie ihn auf Sizilien stranden lassen, ausgerechnet?
Naja, die Asche musste dort beerdigt werden. Im mittleren Teil der Trilogie wird das angedeutet. Ausgehend von diesem Depressionsthema kommen wir irgendwann zu Empedokles. Und Empedokles, der ja ein großer Depressiver der Antike war, soll sich das Leben genommen haben, indem er sich in den Ätna hat fallen lassen. Und deswegen muss die Asche dorthin. Naja, und da muss halt Darius Kopp dann auch dorthin. Und die Autorin hat also beschlossen, den dritten Teil nicht so anzufangen, dass er da schon weg ist. Denn ich wollte, dass wir mit ihm zusammen diesen seltsamen Schmerz des Aussteigers miterleben können, der sich dazu entschließt, wieder einzusteigen. Ja? Dazu müssen wir die Situation kennenlernen, in die er gelebt hat die letzte Zeit, mit all ihrer Schönheit und all ihrer Unsicherheit und dem Provisorischen des Ganzen, damit wir dann ab Kapitel 7 in Berlin sein können und nicht wieder weg dürfen, quasi. Wenn ich es so gemacht hätte, er fängt in Berlin an und erinnert sich daran, ja, ich war die letzten zwei Tage auf Sizilien, das tut nicht weh. Mhm. Ja, das ist nur nostalgisch.
Es gibt diesen Prolog und ja. In diesem Prolog trifft er auch seine Schwester. Mhm. Mit der Familie hat er gar keinen Kontakt mehr gehabt. Die Familie mochte seine verstorbene Frau nicht und deswegen hat er den Kontakt abgebrochen. Aber jetzt trifft er zufällig seine Schwester aus Sizilien wieder. Ist das ein Zeichen schon, dass die Familie wieder eine Rolle für ihn spielen wird?
Ja, natürlich. Also deswegen habe ich das so gemacht. Im Prolog kommt die Schwester und dann im eigentlichen Teil, im Hauptteil, die Person, die eine große Rolle spielen wird, nämlich die Tochter dieser Schwester, die Nichte, um die sich dann Darius Kopp kümmern muss. Und Darius Kopps erste Reaktion auf die Schwester ist, wenn die Familie auftaucht, dann fangen die Probleme an. Wenn einer kommt, der dich bei deinem alten Namen kennt, musst du dorthin zurückkehren, wo du herkommst. Und er ist überhaupt nicht willig in diesem Prolog und auch am Anfang des Hauptteils nicht. Aber dann gibt es, wie gesagt, diese Frauenfigur, dieses junge Mädchen, das ihn wiederholt zu Sachen veranlasst, von denen er behauptet, die will er ja gar nicht. Aber eigentlich schon. Oder das sind die Dinge, die er braucht vielleicht.
Also das junge Mädchen ist seine 17-jährige Nichte, Lorelei, mhm. oder auch Lore genannt. Und wir sind dann schon zwei Jahre später, also ein Jahr später, als der Prolog beginnt. Mhm. Zwei Jahre später, nachdem Darius Kopp auf Sizilien angekommen ist. Und da ist er nun inzwischen Pizzabäcker. Er ist nicht mehr in diesem Hotel beschäftigt. Und er bereitet gerade den Pizzateig vor und da kommt diese Nichte vorbei und geht nicht mehr weg. Sie bleibt bei ihm und hängt sich an ihn wie eine Klette. Warum haben Sie ihm die ausgerechnet auf den Hals geschickt?
Das hatte natürlich mehrere Gründe. Die Kleine wurde ja schon gepflanzt in den vorherigen Teilen. Aber, wie wir das sehr gerne bemerken bei Trilogien, Sie müssen die ersten zwei Teile nicht kennen. Es ist so, Darius Kopp und seine Frau haben sich ja auch Kinder gewünscht. Das hat nicht geklappt. Und deswegen dachte ich mir, wenn jemand in dieser Rolle des Kindes kommt, aber nicht des kleinen, süßen Kindes, sondern in einem Alter, wo es fast schon aufgehört hat, ein Kind zu sein, es wird dich verlassen. Das ist der Moment, denn natürlich soll die Figur es nicht leicht haben, das ist der Moment, wo Darius Kopp dieses Ersatzkind trifft, das wiederum ebenfalls irgendwie neue Eltern braucht, weil die richtigen Eltern nicht wirklich funktionieren. Sie kümmern sich nicht um sie. Und Darius Kopp muss sich ja auch lernen, sich um sie zu kümmern, wobei die Kleine sich ja durchaus abholt, was sie braucht. Aber er kennt sie ja kaum und eine 17-Jährige kennenzulernen ist auch nicht so leicht. Ja? Und er ist auch misstrauisch. Warum ist sie gekommen? Will sie Geld? Ist sie eine Botin der Familie? Was wollen die von mir? Die wollen mich doch zu Sachen bringen, die ich gar nicht will. Und dann kommt irgendwann der Moment, mein Lieblingsmoment ist zwischen den beiden, wo er eines Nachts da liegt und sagt, mein Gott, was mache ich, wenn ich sie lieb gewinne? Hm. Und in dem Moment hat er sie schon lieb gewonnen. Und dann ist es auch klar, jetzt hat er wieder was zu verlieren. Aber natürlich hat er jetzt auch wieder einen Anker. Jetzt hat er wieder eine Familie.
Er kümmert sich um sie. Und dazu muss man sagen, sie ist in einer besonders schwierigen Lage, weil sie nämlich schwanger ist und auch noch eine schwierige Schwangerschaft. Sie muss sich permanent übergeben. Und das tut einem leid. Und trotzdem muss ich sagen, ist sie manchmal doch auch eine ziemliche Nervensäge. Klar. Ist sie Ihnen auf die Nerven gegangen manchmal?
Ich habe sie absichtlich natürlich sehr sperrig gemacht, nämlich, sie ist kein Welpe, ja, das ist nicht niedlich und sie ist sehr schwach, sie würde wahrscheinlich ohne fremde Hilfe tatsächlich eingehen, also sie hat Hyperemesis gravidarum, das ist unstillbare Schwangerschaftserbrechen, das ist nicht 3 Monate, das sind 9, so, und das ist schlimm. Und sie ist körperlich sehr schwach, aber jedes Mal, wenn Darius Kopp oder jemand andere sie zu irgendetwas zwingen will, ist sie wirklich wahnsinnig zäh und widerständig. Und sie verrät nicht all ihre Geheimnisse. Und natürlich wollte ich das so. Und nein, sie hat mich nicht genervt. Ich war eigentlich so auf ihrer Seite, dass ich gesagt habe, ja, du bist hier nicht so die leicht formbare Frauencharakter, der leicht formbare Frauencharakter, sondern wir alle sollen es nicht so einfach mit dir haben. Im Übrigen war das nicht einfach zu bewältigen. Zuerst dachte ich, ach, ich war schon mal ein 17-jähriges Mädchen, das wird schon gehen. Es war wahnsinnig schwierig.
Sie meinen, sich in sie hineinzusetzen?
Ja, natürlich. Als ich anfing, sie zu schreiben, und ich musste sogar den Trick anwenden, den Roman auf sie umzustellen, sozusagen, als würde sie ihn erzählen, um das dann wieder umdrehen zu können. Also ein paar dieser Monologe von ihr kommen aus dieser Version. Also man erlebt immer wieder Überraschungen, wenn man irgendwie sowas macht. Immer das, wovon man denkt, ach, das kann ich, dann stellt sich heraus, nein, das kannst du nicht.
War überhaupt dieser dritte Teil eine Überraschung für Sie oder war der so geplant?
Er war komplett anders, ist komplett anders geworden. Die Planung ist ja schon 15 Jahre alt, also bevor ich den ersten anfing. Und Teil 1 und 2 sind mehr oder weniger so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Teil 3 ist komplett anders. Was auch damit zusammenhängt, dass meine Einstellung dazu, was mit dem Helden passieren soll, sich geändert hat. Mein ursprünglicher Plan war ja, du schreibst eine Trilogie des Verlustes, er verliert einfach alles. Und ich dachte, dass alles verlieren bedeuten müsste, er müsste am Ende sein Leben verlieren. Und unterwegs habe ich gemerkt, und was ist die Pointe daran? Also natürlich, wir leben, bis wir sterben. Was soll's, ja? Und dann habe ich beschlossen, er verliert sein Leben nicht. Also wie könnte es noch enden? An welchem Punkt bringst du ihn? Und ich habe mich dann für ein sehr offenes Ende entschieden. Also ich bringe ihn an einen Punkt, wo er sozusagen fast wieder eingestiegen ist, aber es noch in beide Richtungen kippen kann. Und ich habe versucht, es etwas leicht zu machen, indem die 50-jährig gewordenen Freunde einander versichern, aus ihnen könne noch alles werden. Man weiß nicht, vielleicht schon, ja.
Aber zumindest hat er am Schluss seine Angst verloren, so heißt es am Schluss. Mm. Die Angst eben auch davor, zum Beispiel jemanden lieb zu gewinnen wie seine Nichte und auch wieder Verantwortung zu übernehmen und eine Bindung.
Ja genau, also ich glaube, dass er am Ende diesen Punkt erreicht hatte, Furchtlosigkeit und dieses Ich bin, wer ich bin und ich nehme mein Schicksal an und die Aufgaben, die mir gestellt werden und ich versuche einfach mal ein Erwachsener und ein anständiger Mensch zu sein und wenn ich das erreicht habe, ist das ja schon eine ganze Menge.
So gesehen ist es doch ein klassischer Entwicklungsroman.
Oh ja, wobei man sagen muss, dass der Darius Kopp ja so einer ist, der sich im ersten und im zweiten Teil fast geweigert hat, sich zu entwickeln, ja, so immer nur unter den größten Anstrengungen und den größten Anfeuerungen von außen. Und jetzt im dritten Teil, glaube ich, ist er jetzt tatsächlich dann gewachsen.
Worauf kam es Ihnen an bei diesem Wachsen? Also was zunächst mal auffällig ist, dass er jetzt Pizza backt. Im zweiten Teil hat er sich anfänglich, als seine Frau gestorben war, nur noch von Pizza ernährt. Und er ist immer dicker geworden. Und jetzt wird er immer dünner und backt Pizza. Ist das vielleicht schon der erste Schritt zur Gesundung?
Nee, ich denke schon, bei Darius Kopp war ja früher so, es hat ja wahnsinnig viel bedeutet im ersten Teil, ich habe studiert, ich bin Ingenieur, ja, also ich bin Sales Engineer, keine Ahnung, international, weiß da gar was, also es ist im ersten Teil so eine Art Business-Kasper, dem dieser Status wahnsinnig viel bedeutet und wir beobachten ihn im ersten Teil dabei, wie er absolut nicht arbeitet, ja. Und jetzt im dritten Teil beobachten wir ihn, wie er im Grunde permanent arbeitet und er tut diese schlecht bezahlten und monotonen Tätigkeiten und er stellt sich dabei viel besser an. Und verglichen mit dem ersten Teil, also nicht konnte im Ferner sein, also etwas zu tun. Und jetzt tut er es und ist glücklich dabei.
Ja, man hat den Eindruck, er kommt zu sich selbst. Er ist,
ja, schon, obwohl ich das also im Allgemeinen nicht unterstützen würde, dieses mach was Einfaches mit deinen Händen und dann kommst du zu dir, mancher ja, mancher nicht. Aber in diesem Fall war es so und es gefällt mir auch so, wenn ich aus einem Vielfraß einen mache, der in der Lage ist, wenigstens einfache Gerichte zu machen.
Wird er auch demütiger, kann man das
sagen? Oh ja, absolut, natürlich. Also er versteigt sich ja nahezu manchmal zu Weisheiten, ja, die er da hat. Aber ich glaube, es geht auch darum, wozu er schon im zweiten Teil aufgefordert worden ist, nämlich seine Verluste abzuschreiben. Ja, also es hinzunehmen, was ist übrig geblieben, du selbst. Naja, und das ist gar nicht so wenig.
Sie haben ihn ja wirklich rausgesprengt aus allen Bezügen. Mhm. Also erst die Arbeit verloren, die Wohnung, dann seine Frau oder erst seine
erst
Frau,
die Frau, dann die Wohnung. Ja.
Also er hat wirklich alles verloren und er fängt nochmal von vorne an. Dieses jemanden aus all seinen Bezügen rauszureißen, in so einen Umbruch zu schicken, das haben Sie ja schon in anderen Büchern auch getan. Ist das Interesse, hat das auch zu tun an solchen Figuren mit Ihrer eigenen Biografie, weil Sie mit 20 nach der Wende von Ungarn nach Deutschland kam, nach Berlin kam und auch noch mal ganz neu angefangen haben?
Ja, wobei ich hatte davor nicht so viel angefangen, ne? Ich war ja ein Kind. Das heißt, dieser Wechsel oder mein Wechsel fand zu einem Zeitpunkt statt, wo er leicht ist, weil man absolut nichts zu verlieren hat, respektive man ist gerade erwachsen geworden und der nächste Schritt ist, du gehst hinaus in die Welt, wie der sprichwörtliche Märchenheld, ja, und suchst dein Glück. Wenn einem das in späteren Jahren widerfährt oder man sich dazu zu entschließt, ist das natürlich eine völlig andere Story. Also so Schläge eingesteckt zu haben vom Leben und dann sich neu zu orientieren, ist was völlig anderes. Aber natürlich interessiert mich das, wieso. Ich nehme es an, aus demselben Grund, aus dem es uns alle interessiert, nämlich das ist das, was wir fürchten auf der einen Seite und das, was wir uns ein bisschen wünschen, nämlich, ach, wenn ich das alles los wäre, worum ich mich jetzt kümmern muss und ich würde bei Null anfangen, ach, das wäre doch auch irgendwie sehr, sehr verlockend. Und in Wahrheit ist es so, wenn man das ohne Geld macht, ist das nicht so witzig.
Ja.
Und ich glaube, es ist mir ein persönliches Trauma, nämlich dieses, ich muss immer wissen, wo ich übernachten werde, dieses, wo werde ich wohnen? Das ist eine große, große Wichtigkeit. Also ich kann nicht losfahren, ohne irgendwo ein Hotelzimmer zu haben. Und deswegen habe ich meinen Helden so losgeschickt, dass er immer bei jemand anderem in dessen Wohnzimmer auf irgendeiner Matratze und so weiter wohnt. Also er wandert in Berlin herum, immer in irgendwelchen Provisorien. Also er ist eigentlich de facto ist er obdachlos, nur einer von diesen Luxusobdachlosen, die noch also Bekannte haben und Freunde, wo sie unterkommen können.
Diese Bekannten, also erstmal müssen wir natürlich sagen, also er kommt von Sizilien zurück nach Berlin und im Grunde hat er das Lore zu verdanken, weil die wiederum nach Berlin zurück möchte und auch studieren möchte, da auch Freunde angeblich hat, die aber erstmal nicht auftauchen. Und nun sind die beiden, er begleitet sie natürlich, er kann sie nicht allein lassen, nun sind die beiden in Berlin. Und Darius hat ja Berlin geliebt und jetzt plötzlich erlebt er eine ganz andere Seite. Sie haben es schon angedeutet, also wie es ist, unter prekären Umständen zu leben und tatsächlich als Couchsurfer oder irgendwie mit wenig Geld, er hat ja kaum Geld, tatsächlich sich billige Hotelzimmer suchen zu müssen. Was hat Sie an dieser Milieustudie von Berlin gereizt?
Das ist natürlich auch so ein Thema, was auf der Straße liegt. Also wir haben alle dieses Problem, dass wir unsere Wohnungen nicht mehr verlassen können, weil wir sonst nirgendwo anders mal unterkommen. Also im Grunde sind wir schon vertrieben, aber es sieht noch so aus, als wären wir noch da. Das ist natürlich ein Thema und dann stellt man sich vor, wie wäre es, wenn? Ja, also ich kann jetzt natürlich, ich steige jetzt mal für 2-3 Jahre aus, ja, und dann komme ich zurück und hoppala. Ich kann den Platz nicht wieder einnehmen, den ich vorher hatte. Ja, er wird nicht für mich da behalten, ja, und es wartet nicht auf mich. Und das ist halt ein Thema und wozu es auch sehr viel Material gibt natürlich, was man dann sehr gut benutzen kann. Also als ich jung war, gab es da Couchsurfen, weiß ich nicht, Trampen war in, ja.
Ja,
ja. Aber das ist jetzt überall sehr üblich.
Naja, und diese Leute, bei denen Sie dann übernachten, teilweise sind das ja auch ehemalige Kollegen von Ihnen, die eben auch ihre Jobs verloren haben und jetzt unter mehr oder weniger prekären Umständen leben. Das war auch interessant, diese Charaktere zu erleben.
Ja, also es hat sich dann so ergeben, dass ich mich dafür entschieden habe, nein, es hat sich nicht ergeben, ich habe mich dafür entschieden, dass er nicht bei gutbürgerlich und auch nicht bei reichen Leuten wohnt. Ja, er wohnt bei Leuten, die es ein bisschen besser haben als er, weil die helfen dann auch. Ja. Nein, das ist kein Vorteil, aber das sind halt seine Freunde. Und es gibt auch so der Punkt, wo sie sich überlegen, sind wir deswegen Freunde, weil wir alle so halbe Loser sind? Ist das das Band zwischen uns, unsere Loserhaftigkeit? Keiner von uns hat eine Frau, was ist passiert? Ja? Oder hatte mal einen und jetzt hat er keine mehr. Und bei uns allen hakt es irgendwie. Aber wir kommen dann doch klar. Ja? Und natürlich, dann wandert er durch seine Freunde und teilweise durch ihre, ja, also durch ihre Connections. Und das sind auch so, keine Ahnung, das sind ja auch keine Bilderbuch- und Musterfamilien, wo sie da reingeraten, sondern was weiß ich, einmal wohnen sie bei einem meiner Lieblingscharaktere, Online-Olli. Online-Olli ist ein sehr, sehr adipöser junger Mann, der von Online-Autorenschaft lebt, im Grunde seine Wohnung nicht verlässt. Und wenn er in der Wohnung ist, dann bewegt er sich mit so einem rollbaren Bürostuhl durch die Wohnung und lebt mehr oder weniger im Internet. Und er kommt klar, natürlich, aber das ist auch nicht so, wo du sagst zu deinem Kind, dieses Leben wünsche ich dir. Aber manchmal kommt es eben so.
Ich habe hier gerade nach einem Zitat gesucht, das fand ich so schön, dass Darius Kopp, als er jetzt wieder in Berlin ankommt und wirklich nichts hat, also irgendwann stellt er fest, es gibt noch ein Girokonto, da ist noch ein bisschen Geld drauf, aber ansonsten hat er nichts. Und dass er sich nach diesen 3 Jahren, die er nun weg war, fühlt, herausgefallen aus diesem Hin- und Hergehen mit Handys und Einkaufstüten. Das fand ich wunderbar. Also man hat ja sofort ein Bild im Kopf und das ist ihm nicht mehr möglich. Also dieses Leben, das er vorher geführt hat. Und im Grunde muss er wirklich, wie Sie auch sagten, er muss neu beginnen und er fängt auch an, Pizza erstmal wieder zu backen.
Ja, wobei er das eigentlich gar nicht vorhatte. Also er kämpft wahnsinnig mit sich. Also das ist ja, ich denke auch, dass er sowas wie ein Burnout hatte. Und wer einmal in einem Beruf einen Burnout hatte, der kehrt selten in denselben Beruf zurück. Aber es ist auch das, worin er kompetent ist. Das und das Pizzabacken. Ja? Das sind also seine Möglichkeiten. Und seine Freunde reden ihm zu, wenn, dann solltest du versuchen, wieder oben einzusteigen, wieder als ITler. Und er kämpft wahnsinnig mit sich und dann bewirbt er sich doch und dann wird das erst einmal nichts und dann wird das Geld alle, also backt er wieder Pizza. Mhm. Aber er bewirbt sich noch weiter und zwar bei Leuten, die allesamt jünger und besser gekleidet sind als er. Und da muss er sehen, was noch geht.
Ich wollte Sie eigentlich noch mal fragen, wie Sie Darius Kopp mal als Figur gefunden haben. Er eignet sich ja zunächst mal nicht zum Helden. Also er ist eher lethargisch, er ist ein bisschen übergewichtig.
Aber ich glaube, unsere europäischen Helden sind doch alle etwas
lethargisch. Eben. Er ist eigentlich ein Durchschnittsmensch.
Ja,
und hat Sie gerade das gereizt?
Ja, der ursprüngliche Gedanke war, also ich habe ihn ja gefunden so im Jahre 2000 und das war um das Platzen der Internetblase herum. Und ich habe Freunde und Bekannte, die in dieser Branche arbeiten, eine ganze Gruppe von ausschließlich Männern, die alle innerhalb von wenigen Monaten ihre Arbeit verloren haben, während sie vorher absolut on top waren. Ja? Also nicht wirklich, aber virtuell. Ja? Also sie besaßen teilweise 800 virtuelle Dollar in Aktienoptionen. 800.000, Entschuldigung, ja. Nicht 800. 800.000 virtuelle Dollar. Und die waren natürlich dann auch alle weg. Und dann dachte ich mir, ja, diese Männer, die stehen für etwas in unserer Gegenwart. Und ich mache dann einen aus denen und über den schreibe ich mal. Und das habe ich dann zurückgestellt, um zuerst über einen sehr melancholischen Übersetzer aus Osteuropa zu schreiben.
Abel Nehmer
in alle Tage. Weil ich dachte, und das stimmte auch, den kenne ich besser. Und dann lasse ich etwas Zeit mit diesem Darius Kopp vergehen. Was auch ganz gut war, weil als ich ihn zuerst entworfen habe, war er ein ständig nervöser, dürrer, unangenehmer Zeitgenosse am Rande des Alkoholismus, der am Abend dann so da saß und mit seinen Zähnen so am Rande des Whiskyglases schabte. Und du hast dich gefragt, wann zerdrückte dieses Glas.
Der hat sich ja komplett geändert.
Er hat sich komplett geändert. Also ich habe ihn zu so einem wütenden, frustrierten Kleinbürger erst entworfen. Dann dachte ich mir, ja, und wo ist die Pointe? Natürlich, er ist ein wütender und frustrierter Kleinbürger, der sich in die Ecke gedrängt fühlt und dann lässt er seine Wut an anderen aus. Klar, haben wir genauso erwartet. Und deswegen habe ich ihn so umgedreht. Ich habe ihn dann so zu dem Gemütlichen gemacht.
Sie haben jetzt so viel Zeit mit dieser Figur verbracht. Ist es nicht irgendwie auch sehr traurig, den loszulassen?
In den letzten Wochen war ich irgendwie gedrückt, also kann sein, dass ich durchaus etwas in Trauer bin. Aber so im Allgemeinen, ich kann mich erinnern, nach Abel Nehmer war ich ein halbes Jahr in Trauer. Ich konnte mich überhaupt nirgends mehr hinrühren. Aber dadurch, dass ich mit Darius Kopp tatsächlich all diese Zeit verbringen konnte und diese Wege gehen konnte und dass ich ihn an einem guten Punkt zurücklasse, was ich für mich selbst auch gebrauchen kann in meinem Leben, denke ich mir, ach, das war alles sehr schön und vielen Dank und es ist gut so, wie es jetzt ist.
Also der letzte Satz in dem Buch heißt, und wieder lachten wir.
Und wieder lachten
das
wir.
Das ist doch positiv. Und wobei, ich muss ehrlich sagen, ich werde ihn vermissen. Also ich würde auch gerne mal wissen wollen, wie es weitergeht.
Man weiß ja nie, weil wir wissen ja, was John Updike gemacht hat. Er hat im vierten Teil der Rabbit, was war das dann, Quintologie, den Harry Angstrom sterben lassen und hat noch ein Buch über ihn geschrieben, obwohl der Held schon tot war.
Also manchmal, wer weiß.
Man weiß es nie.
Der Titel auf dem Seil, hat der damit zu tun, ja im Grunde, dass das Leben wie ein Seiltanz ist für diesen Darius?
Naja, eigentlich nicht. Also mein ursprünglicher Titel, den ich mich nicht getraut habe vorzuschlagen, war Seilschläfer. Und darauf wird sich auch bezogen im Roman an einem Punkt. Es gab im viktorianischen England so Schlafhäuser für sehr arme Leute. Und dann gab es diese, ich glaube, das hieß Five Pence Coffins, also für 5 Pence konntest du in so einer Art tatsächlich Sarg schlafen. Und dann die noch weniger Geld hatten, die durften sich so mit dem Arm oder dem Oberkörper auf so ein Seil hängen und im Stehen schlafen. Und eigentlich bezieht es sich auf dieses Seil und er sagt ja auch an einem Punkt, ich könnte auf einem Seil schlafen, aber sie, nämlich Lore, braucht eine anständige Unterkunft. Ja. Also es ist eigentlich dieses Bild, versucht man auf einem Seil zu schlafen. Und ich hatte dann gehofft, dass es durch diesen einen Satz in dem Roman dann rauskommt. Aber natürlich, in unserem Kulturkreis denkt man in erster Linie an diesen Seiltanz. Und warum auch nicht?
Ja gut, aber dieser Satz mit, dass Lore ein gutes Bett braucht, der ist ja sprechend, weil das heißt, er muss sich immer um sie kümmern und letztlich hilft sie ihm ja auch zurück ins Leben und in die Gesellschaft.
Ich weiß nicht, ob er das schon weiß. Also er ist auf diesem Standpunkt, weil er ein netter Mensch ist, nämlich hier ist eine junge Frau, der geht es nicht so gut. Die muss es irgendwie bequem haben und dafür habe ich jetzt zu sorgen. Es ist niemand anderer da, also übernehme ich diese Aufgabe. Mhm. Und ich denke, da können wir ihm auch alle zustimmen. Also niemand von uns würde sagen, ach, lass doch die Kleine, jemand wird sich schon kümmern.
Interessant ist auch, dass dieses Buch, dieser dritte Teil, stilistisch wieder ganz anders ist als die anderen beiden Teile. Ja. Warum stöhnen Sie?
Ich stöhne deswegen, weil die Autorin so ist, dass ich versuche tatsächlich pro Buch rauszufinden, erstens, welche ist die adäquate Form und zweitens, wenn mehrere Formen möglich sind, naja, dann machen wir jetzt was anderes, als was wir bisher gemacht haben. Und das Ungeheuer war ja sehr experimentell. Und dann dachte ich mir, versuch mal, so ganz einfach zu erzählen und chronologisch. Und ich musste mal wieder lernen, das ist keineswegs einfacher, als es sehr kompliziert zu machen.
Und so einfach ist es auch nicht erzählt. Also ich denke, Sie machen es jetzt zu einfach. Es gibt ja diese Perspektivwechsel zwischen innerer und äußerer Perspektive. Es gibt diese Monologe von Darius, aber darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen. Nur eine Frage, eine neue Figur gibt es mit Sicherheit.
Ja, und ich freue mich schon so. Also deswegen bin ich auch nicht so traurig wegen dem Darius Kopp, weil die neue Figur schon da ist und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt.
Wir sind auch sehr gespannt, aber jetzt erstmal ist der dritte Teil da von Darius Kopp, der Trilogie auf dem Seil. im Luchterhand Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren bei uns auf dem blauen Sofa. Theresia Murat.
Dankeschön. Danke.
Sie hörten ein Gespräch mit Theresia Murat zu ihrem neuen Buch Auf dem Seil, das ich auf der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa mit ihr geführt habe. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Konzert. Heute live aus der Philharmonie Berlin mit Daniel Barenboim am Klavier und unter der Leitung von Kirill Petrenko.